Liebe Gemeinde, vor einigen Tagen erhielt ich mit der Post eine Vorladung. War ganz erstaunt. Die Vorladung kam vom Zentralen Kriminaldienst in Hannover. Da stand drauf: Sehr geehrter Herr Nestvogel, zu Ihrer Vernehmung als Zeuge erscheinen Sie bitte am Donnerstag, den 11. Dezember um 14 Uhr im Zentralen Kriminaldienst Hannover. Wozu braucht man Zeugen? Zeugen braucht man zur Aufklärung eines Ereignisses. Zeugen müssen dazu beitragen, dass Licht in eine Sache kommt. Und in diesem Fall ging es um die Aufklärung einer Straftat. Nämlich, Sie erinnern sich vielleicht an die Besetzung des Hörsaals vor einigen Wochen anlässlich des Vortrags von Professor Gitt. Und da war ich als Zeuge auch aufgeschrieben worden und da muss ich jetzt erscheinen. Zeugen sollen Licht in die Sache bringen. Das ist ihre Aufgabe, nicht nur bei Straftaten, auch in anderen Zusammenhängen. Damit diejenigen, die nicht unmittelbar dabei waren, damit die sich später ein Bild machen können davon, was wirklich passiert ist. Das ist die Aufgabe von Zeugen. Und auch die Bibel ist voll von Zeugen. Einige dieser Zeugen wollen wir heute Morgen vernehmen, Zeugenvernehmung, damit gleich zu Beginn der Adventszeit Licht in die Sache kommt. Damit wir verstehen, was da im Advent wirklich passiert. Damit wir uns richtig darauf einstellen können, damit wir richtig damit umgehen können. Denn viele unserer Zeitgenossen verstehen Advent überhaupt nicht mehr. Gesegneten Advent, sagte ich zu der Dame an der Kasse. Und sie reagierte nur mit einem gequälten Blick. Ich sagte, haben Sie irgendwie Probleme damit? Ja, sagt sie, wissen Sie, Advent ist nicht so mein Ding. Und dann mischte sich die Dame daneben gleich ein und sagte, ja, wissen Sie, es kommt so gar keine richtige Stimmung auf. Und ich sagte, wissen Sie, das ist gerade das Problem. Die Stimmung, die richtige Stimmung, kommt nur durch den richtigen Inhalt. Und der richtige Inhalt ist ja Jesus Christus. Weihnachten, da geht's um Jesus und nicht um diesen ganzen Schnickschnack drumherum. Naja, sagte die eine Dame, das ist nicht so mein Ding. Ich konnte noch nie was mit Weihnachten anfangen. Aber die Sache ist wichtig, versuchte ich deutlich zu machen. Die Form drumherum können Sie vergessen. Aber der Inhalt Jesus, das ist wichtig. Und ich habe mir so gewünscht, ich hätte in dieser Situation eine kleine Schrift dabei gehabt, die ich dieser Frau hätte geben können. Also bewaffnen Sie sich gut mit Weihnachtsschriften, wenn Sie während dieser Zeit einkaufen gehen. Das ist ein typisches Beispiel für Zeitgenossen, die überhaupt nichts mehr von Weihnachten und Advent erwarten. Überhaupt nichts mehr. Und wissen Sie, früher hat man immer gesagt, so dieser ganze äußere Glamour, Lametta und Kerzen und das Dudeln der Weihnachtslieder in den Kaufhäusern, Das lenkt die Leute ab, das nimmt die Menschen gefangen und lenkt sie vom Eigentlichen ab. Aber ich denke, das stimmt gar nicht. In unserer übersättigten Gesellschaft habe ich eher den Eindruck, viele Leute sind vom äußeren Weihnachten nicht bezaubert, sondern nur noch gelangweilt. Einfach nur noch gelangweilt. Nicht alle, aber viele. Wissen Sie, es ist so dieses Gefühl der Schalheit, das sich breit macht. Wie eine Nachbarin sagt, ich komme überhaupt nicht rein in die Weihnachtsstimmung. Ich habe schon Plätzchen gebacken und es hat nichts geholfen. Und viele ahnen, es ist nicht richtig so. Es ist nicht richtig so. Das ahnen sie, aber sie wissen nicht, wie es richtig werden könnte. Sie wissen nicht, wie es richtig werden könnte. Und darum brauchen wir dringend Zeugen, die Licht in die Sache bringen. Zeugen, die sagen, worum es geht. Zeugen, die ein richtiges Bild von Weihnachten und Advent möglich machen. Und einige solcher Zeugen präsentiert uns der Bericht, den sie in Händen halten, mit ihrem Predigttext. Es ist einer der klassischen Predigttexte zum ersten Advent. Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Zeugen des Königs. So könnte man diesen Text überschreiben. Zeugen des Königs. Der erste Zeuge ist der Augenzeuge. Erstens also der Augenzeuge, das ist Matthäus. Matthäus, der Zollbeamte, der sorgt dafür, dass wir historisch zuverlässige, authentische Informationen über den König bekommen. Erstens der Augenzeuge. Der Bericht vom Einzug in Jerusalem, den wir da vor uns haben, das ist kein Märchen. sondern Matthäus, der das aufschreibt, war wirklich dabei. Er war einer der Jünger, die mit Jesus zogen. Er war einer der Augenzeugen. Und er schreibt das hier: Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, so von Bethanien nach Jerusalem, da sandte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir, und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch zurückschicken. Also wenn er diesen Esel benutzt hat, wird er ihn euch wieder zurücksenden, der Herr. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eseln und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf, auf diese Kleider. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und die ihm nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber schrie: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Das berichtet uns Matthäus, der Augenzeuge. Wir wissen also gut, was da passiert ist, als Jesus einzog in Jerusalem, 5 Tage vor der Kreuzigung. Und der Kollege von Matthäus, auch ein Apostel, Johannes, war ebenfalls dabei. Der hat das in Johannes 12 berichtet und bestätigt das, was Matthäus hier schreibt, und ergänzt es sehr gut. Und diese Augenzeugen, die alle, rücken nun einen zweiten Zeugen in den Blickpunkt, den man sich nicht ausdenken würde. Und das ist besonders glaubwürdig. Und dieser zweite Zeuge, das ist dieser junge Esel hier. Das ist der symbolische Zeuge. Zweitens der symbolische Zeuge. Erstens der Augenzeuge, zweitens der symbolische Zeuge. Der spielt hier eine Riesenrolle, dieser Zeuge. Das ist erstaunlich. Schauen Sie mal, von den 11 Versen haben die ersten 7 alle irgendwie mit dem Esel zu tun. Warum ist dieser Eselszeuge so wichtig für Jesus? Wer das Neue Testament ein wenig kennt, der weiß, was die bevorzugte Fortbewegungsart von Jesus war, nämlich Fußmärsche, stramme Fußmärsche. So hat der Herr Jesus sich in der Regel fortbewegt. So ist er gereist. Und diese Reportage hier ist die einzige Situation, wo von ihm berichtet wird, dass er ein anderes Verkehrsmittel bevorzugte, nämlich den Ritt auf einem Esel, genauer gesagt auf einem jungen Eselsfüllen. Und das war eine ganz besondere Situation. Dieser Einritt in Jerusalem ist gut vorbereitet. Höchstwahrscheinlich findet er statt am Sonntag vor dem großen Passafest. 5 Tage, bevor Jesus am Kreuz landet. Und übers Wochenende hat sich Jesus wahrscheinlich in Bethanien aufgehalten. Das liegt im Osten, wenige Kilometer vor Jerusalem. Und von Bethanien aus geht es weiter zu einem kleinen Ort Bethphage, den Ölberg so langsam hoch. Das ist ein Vorort von Jerusalem schon, Bethphage, am Osthang des Ölbergs, bevor die Straße zum Ölberg rauf ihren Sattelpunkt erreicht. Da liegt Bethphage. Und Jesus schickt 2 Jünger voraus. Die haben einen ganz überraschenden Auftrag. Das steht in den ersten 2 Versen. Er sandte 2 Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, also das nicht versteht, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer, und er wird sie euch gleich zurückschicken. Nach Gebrauch. Und vielleicht haben die beiden ihn mit großen Augen angeguckt und gesagt: Wie soll das klappen? Wir können ja einfach einen Esel wegnehmen. Aber Jesus gibt ihnen gleich das richtige Codewort mit. Sie müssen sagen: Der Herr bedarf ihrer. Und dann kriegen sie ihn. Herr, das ist für die frommen Juden ein Wort, das sie für Gott benutzten, Kyrios, Yahweh, der Herr. Und das macht die ganze Autorität deutlich, mit der Jesus hier spricht. Nun versuchen Sie das mal mit einem fremden Auto, in dem noch der Schlüssel steckt. Und Sie wollen losfahren Und dann kommt einer und sagt, hey, das geht doch nicht so einfach. Und sie sagen einfach, der Herr bedarf seiner. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. In Betphage war das besser vorbereitet. Wahrscheinlich ist der Eselsbesitzer ein Anhänger von Jesus. Von Bethanien aus konnte man das ja auch gut organisieren. Es waren zwischen Bethanien und Betphage nur wenige Kilometer Abstand. Das konnte man ordentlich vorher vorbereiten. Und so ist es offensichtlich hier geschehen. Jesus hat den Esel nicht zufällig benutzt. Das war nicht eine spontane Idee, sondern das war offensichtlich genau geplant. Und wir werden gleich noch sehen, warum. Und dann ziehen seine beiden Eselsboten los. Vers 6 und 7. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie ihn Jesus befohlen hatte, und brachten die Eseln und das Füllen und legten ihre Kleider darauf und ersetzten sich drauf. Also sie finden den Esel und das Eselsfüllen, ohne lange suchen zu müssen. Als der Besitzer kommt, sagen die Jünger ihr Kennwort, der Herr bedarf ihrer. Und dann fügen sie noch beruhigend hinzu, dass die Tiere nach Gebrauch gleich wieder zurückgeschickt werden. Es wird also nichts mit ihnen geschehen. Er wird sie sofort senden, zurück zum rechtmäßigen Besitzer. Und als Jesus und sein Tross dann an den Ölberg kommen, da bringen die beiden Jünger ihm den Esel entgegen. Einige legen ihre Obergewänder auf den Rücken der Tiere. Das ist für den Reiter bequemer. Und dann nimmt Jesus darauf Platz. Hier steht, er setzte sich auf sie, also auf die Mäntel. Hier steht nicht etwa, dass er sich auf beide Esel gleichzeitig draufsetzte. Das wird manchmal dem Matthäus unterstellt, dass das hier steht. Das steht aber nicht. Er setzte sich auf sie, er setzte sich auf die Mäntel drauf. Und bei Markus und Lukas lesen wir, das ergänzt das sehr gut, dass Jesus auf dem Füllen ritt. Und zwar auf einem Füllen, das noch nicht gebraucht war, auf dem vorher noch kein anderer geritten war. Das ist hochinteressant. Der Besitzer hat Jesus gewissermaßen sein neuestes Modell zur Verfügung gestellt. Er hat ihn wahrscheinlich sehr verehrt und er hat sich gedacht, das Beste und Neueste ist für Jesus gerade gut genug. Und so zieht dann dieser Tross den Ölberg hinauf. Oben angekommen, hat man eine herrliche Aussicht auf die ganze Stadt Jerusalem. Das ist das berühmte Panorama, das Sie von den Postkarten kennen. Das haben die Jünger, wenn sie jetzt hochkommen und diese ganze Menge, die dabei ist, wenn sie oben auf dem Ölberg steht und gen Jerusalem zieht. Das ist das Postkartenpanorama. Da stand damals der Tempel, den man sehen konnte. Also der Ölberg ist 70 Meter höher als der Tempelberg. Und man konnte das herrlich sehen. Heute stehen da die beiden Moscheen. Aber damals stand da der Tempel. Und das war ein prachtvoller Anblick. Jerusalem, Jerusalem. Das ist der Höhepunkt jeder Israelreise, wenn man diesen Ölberg hochfährt und dann plötzlich die ganze Stadt vor sich sieht. Das ist sehr bewegend. Aber wir haben nicht viel Zeit, die Aussicht zu genießen, sondern die Straße führt den Ölberg wieder runter, durchs Kidron-Tal hindurch. Und dann stehen wir schon an der Stadtmauer, höchstwahrscheinlich vor dem Osttor, das sogenannte Goldene Tor, durch das Jesus dann einziehen wird. Und jetzt werden sich viele denken, der Esel ein Zeuge, der sagt doch höchstens IA und denkt sich seinen Teil dabei. Was kann ein Esel schon bezeugen? Was sagt uns der Esel? Wofür steht er? Warum ist Jesus diesmal ausgerechnet geritten? Er hat diesen Weg ja nicht zum ersten Mal gemacht. Er ist ja oft zwischen Bethanien und Jerusalem hin und her gependelt. Und warum reitet er dieses Mal, ausgerechnet dieses Mal? Und warum reitet er ausgerechnet auf einem Esel in dieser Weise? Wie kann uns der Esel denn den Blick für den König schärfen? Was ist das für ein Zeuge? Nun, Matthäus gibt uns die Antwort. Er sagt in Vers 4, das geschah aber, also das mit dem Esel, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht. Und dann kommt ein Zitat aus Sacharja 9, Vers 9. Sagt der Tochter Zion. Tochter Zion, das ist ein wichtiger Berg in Jerusalem und die Tochter Zion ist das Volk, das dort in Jerusalem lebt. Also sagt dem Volk in Jerusalem, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig, sanftmütig und reitet auf einem Esel und zwar auf dem Füllen einer Eselin. Das ist interessant, das sind zwei Worte, die nicht zusammenpassen, König und Esel. Das haben Sie schon gemerkt, ne? Es würde doch viel besser passen, König und Kutsche, König und Heereswagen, König und Paradepferd. Aber König und Esel? Stellen Sie sich vor, unser Bundespräsident kommt zum Empfang auf einem geliehenen Fahrrad. Kann man sich fast vorstellen. Das wäre dann auch eine Demonstration. Vielleicht will er dann die Fahrradindustrie unterstützen oder so. Und genauso ist der Esel hier eine Demonstration. Aber wofür? Wofür spricht dieser Zeuge? Was sagt das Transportmittel über den König aus, der auf ihm reitet? Ein Wort. Ein Wort, das Matthäus aus dem Zitat hervorhebt, macht uns die Sache ganz klar. Und zwar das Wort sanftmütig. Praüs steht da im Griechischen. Das ist die Art, mit der dieser König kommt. Sanftmütig. Und das ist die Botschaft, die Jesus mit diesem symbolischen Zeugen deutlich machen will. Ich komme, wie das Alte Testament ankündigt, als der König auf dem Esel. Nicht der König mit der Kutsche. Ich komme sanftmütig. Das heißt, demütig. Jesus hat mal gesagt, ich bin von Herzen demütig. Das kann man sich kaum vorstellen. Das heißt nicht zurückhalten, das heißt nicht scheu, das heißt nicht, dass dieser König alles irgendwie gewähren lässt und nicht eingreift. Und wir werden dann sehen, ab Vers 12, wie Jesus ganz und gar nicht zurückhaltend agiert auf dem Tempelplatz. Wie ihn dann reinigt von den Geldhändlern und so weiter. Aber was heißt sanftmütig? Sanftmütig heißt niedergedrückt. Das heißt, er lässt sich niederdrücken von unseren Lasten. Und sanftmütig, das heißt barmherzig. Er kommt, um seinen Leuten gnädig zu helfen, um denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Er kommt, um sich niederzudrücken, niederdrücken zu lassen durch unsere Lasten. Was Jesus konkret mit demütig meint und was der König hier mit dieser Eselsdemonstration ankündigt, das werden wir dann in den nächsten 5 Tagen sehen innerhalb Jerusalems, wenn er gequält wird und verfolgt wird und geschlagen wird und verhöhnt wird und das alles mit sich machen lässt, obwohl er die Macht gehabt hätte, es zu verhindern. Und wenn er schließlich ans Kreuz geschlagen wird für unsere Schuld, das ist seine Demut. Und Jesus bringt hier etwas zusammen, was wir nur schwer zusammenbringen, der König und der Esel. Die völlige Macht und die völlige Hingabe. Der König auf dem Esel. Derselbe, der eben noch die Macht über die Natur bewiesen hat. Matthäus erzählt, wie Jesus einen Blinden heilte kurz vorher. Und Johannes berichtet, wie Jesus sogar einen Toten auferweckt hat. Unmittelbar vorher. In Bethanien, den Lazarus. Und dieser König, der zieht nun ein auf dem Jungen eines Lasttieres. Das heißt, er kommt selbst als Lasttier, er erniedrigt sich selbst. Und er wird in wenigen Tagen den schändlichsten Tod ertragen, den man sich vorstellen kann. So kommt der König. Sanftmütig und auf einem Esel. So klein kommt er, dass er sich drunter stellt unter die Schuld seiner Untertanen, um sie wegzutragen. Und so macht Jesus sich die Hände schmutzig an dem Dreck, der an unseren Taten klebt, an den Dreck, der in unseren Gedanken steckt und an den Dreck, den wir mit unseren Worten durch die Luft schleudern. Das nimmt er alles auf sich. Und das ist die Aussage dieses zweiten Zeugen, dieses symbolischen Zeugen. Das ist die Ankündigung dieses jungen Esels, der den König durch das Osttor in die Stadt hineinträgt. Jetzt schon weiß der König, dass man ihn in wenigen Tagen mit Schimpf und Schande wieder hinaustreiben wird aus dieser Stadt. Und dann nicht mehr demütig auf einem Esel, auf einem einfachen Esel, sondern dann niedergedrückt an einem blutigen Balken, den er auf seinen Schultern trägt, um dann daran gekreuzigt zu werden. Das ist seine Demut. Und doch bleibt er in allem der König. Und dieser Weg, den er hier geht, der gehört genau zu seinem Plan. Und doch bleibt er der König. Und das heißt für Sie, wenn Sie die Ankunft von Jesus nicht verpassen wollen, wenn Sie dieses Advents- und Weihnachtsfest nicht verpassen wollen, wenn Sie den König, der da kommt, den Herrn, der vor dem Haus Ihres Lebens steht, wenn Sie den nicht versäumen und verpassen und falsch einschätzen wollen, dann müssen Sie auf diesen Esel hören. Dann dürfen Sie nicht auf irgendwelche spektakulären Dinge erwarten, die vielleicht zu Weihnachten geschehen können. Und Sie sagen, ja, wenn das oder das passieren würde, dann würde ich glauben. Nein, der König kommt auf einem Esel und Sie können ihn leicht übersehen. Der König kommt zu Ihnen durch die Bibel. Durch das, was die Bibel über ihn berichtet. Und Sie können das lesen und ernst nehmen oder Sie können es links liegen lassen und darüber hinweggehen. Der König kommt zu Ihnen durch Christen, durch andere Christen, die Jesus bezeugen und sagen, er ist mein Herr und ich glaube an ihn. Und Sie können diese Christen ernst nehmen oder Sie können sie belächeln. Der König kommt zu ihnen durch einen Esel vom Pastor, der ihnen heute in diesem Gottesdienst ausrichtet, dass Jesus vor der Tür ihres Lebens steht und dass er Eintritt verlangt bei ihnen, dass er rein will in ihr Leben, dass er ihre Schuld vergeben will, dass er ihr Herz besetzen will mit seiner Gegenwart und seiner Liebe. Und sie können ihn ausschließen. Sie können ihn draußen lassen. Oder aber sie geben ihre Schuld zu und sie lassen es zu, dass er aufräumt in ihrem Haus. Der König kommt auf dem Esel und er kommt zu dir. Und während wir so den zweiten Zeugen des Königs vernommen haben, hat immer schon ein dritter Zeuge mitgesprochen, mitbezeugt. Und das ist der alte Prophet. Das ist also der dritte Zeuge, der prophetische Zeuge. Der Augenzeuge, der symbolische Zeuge, der prophetische Zeuge ist der dritte. Sein Name ist Zacharja. Er redete und schrieb ca. 500 Jahre vor diesem Ereignis. Aber es lohnt sich hinzuhören, was dieser alte Zeuge sagt. Und dieser alte Zeuge bezeugt, was ihm Gott offenbart hat. Er sagt, der wahre König Israel wird einreiten auf einem Esel in die Königsstadt. Das steht ja hier. Und dann wird das typisch Hebräisch nochmal weiter erklärt, und zwar auf einem Füllen wird er einreiten. Das ist ganz typisch für die hebräische Berichtsweise, dass sie eine Sache zweimal sagt. Und schon Zacharja erklärt mit dem Wort demütig, warum Gott kommen wird und warum er so kommen wird. Der wahre König wird so demütig kommen und er hat sich ausgerechnet für dieses Verkehrsmittel des Esels entschieden. Und das ist kein Zufall, weil der König auf dem Lasttier jedermann sichtbar machen will, dass er selber als ein Lasttier kommt, dass er selber als ein Arbeitstier kommt und dass er gerade darin Gottes Willen erfüllt. Verstehen Sie, Jesus hat das Alte Testament ja aus dem FF gekannt. Und er hat Zacharja aus dem FF gekannt. Und darum weiß Jesus, wenn ich zum Sterben nach Jerusalem reingehe, dann muss ich auf diesem Esel kommen, damit allen klar ist, warum ich komme. Und Gott will es so, dass ich auf dem Esel komme. Und Gott will es so, damit ganz Jerusalem sieht und glasklar erkennt, auf welche Art und Weise sein König zunächst regieren wird. Zunächst. Vielleicht haben Sie sich ja gefragt, da hätte nicht jeder Scharlatan auf einem Esel nach Jerusalem einreiten können, wenn das in Zacharja 9, Vers 9 stand. Da hätte doch jeder kommen können und sagen, ich bin der Messias, ich reite auf dem Esel ein. Tja, Zacharja 9, 9 war ja allgemein bekannt. Nun gut, auf dem Esel nach Jerusalem reinreiten ist das eine. Aber dann sich kreuzigen lassen für unsere Sünde, das hat nur Jesus getan. Dazu war kein anderer bereit. Und das hätte auch nichts genutzt, wenn irgendein anderer es für uns getan hätte, weil wir Menschen alle voller Sünde sind. Aber Jesus war ohne Sünde und deswegen konnte er für unsere Schuld bezahlen. Nur er hat uns so geliebt, auch dass er Zacharja 9, Vers 9 erfüllen konnte. Und darum ist dieser alte Prophet Zacharja ein ganz wichtiger Zeuge für uns, der prophetische Zeuge. Er sagt nämlich, dass der Herr vor unserem Haus so klein und unscheinbar kommen musste. Verstehen Sie, er bestätigt uns, dass Gott sich Jahrhunderte vorher auf diesen Weg festgelegt hatte, auf diesen Eselsritt. Und dass ihm das so wichtig war, dass er das durch den Propheten extra hat ankündigen lassen. Es musste so kommen. Er musste so kommen. Und ein Dichter war dann später von Zacharja so beeindruckt, dass er aus diesem Vers, Zacharja 9, Vers 9, ein Lied geschrieben hat, das in aller Welt bekannt ist und das sie auch alle kennt. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Und Georg Friedrich Händel hat dann die Musik dazu geschrieben. Tochter Zion, freue dich, wir werden das zum Schluss singen. Also, der prophetische Zeuge. Und noch etwas ganz Interessantes kann man hier entdecken. Es gibt noch einen Kollegen von Zacharja, Hesekiel. Der hat auch von diesem Tag gesprochen. Hesekiel 44. Noch ein prophetischer Zeuge. Wissen Sie, was in Hesekiel 44 steht? Da bekommt Hesekiel eine Vision. Da bekommt er eine Schau von Gott geschenkt, wie das Gott mit seinen Propheten öfter gemacht hat. Und da sieht er das Osttor der Stadt, Hesekiel, in seiner Vision in Kapitel 44. Er sieht das Osttor der Stadt und er schreibt dann Folgendes. Und Gott führte mich wieder zum äußeren Tor des Heiligtums im Osten, also des Tempels im Osten. Es war aber zugeschlossen. Und der Herr sprach zu mir, dies Tor soll zugeschlossen bleiben und nicht aufgetan werden. Und niemand soll durch dieses Osttor hindurchgehen. Denn der Herr, der Gott Israels, ist dorthin durchgegangen. Und darum soll es zugeschlossen bleiben. Der Herr ist dorthin durchgegangen, sagt Hesekiel prophetisch. Und darum soll es zugeschlossen bleiben. Machen Sie sich das mal klar. Der erste Teil dieser Prophezeiung, 600 Jahre vor Christus, erfüllt sich, als Jesus, der Sohn Gottes, vom Osten her den Tempel betritt und dahin durchgeht. Mit dieser Prozession, mit diesem Esel. Gott ist dahin durchgegangen, schreibt Hesekiel als Prophet. Und das erfüllt sich an diesem Tag. Und noch viel frappierender, der zweite Teil der Prophezeiung, der erschien ja ganz unwahrscheinlich, dass dieses Tor dann zugeschlossen würde. Aber wissen Sie, was passiert ist? 30 Jahre etwa, nachdem Jesus eingezogen ist in Jerusalem, wurde ja Jerusalem zerstört. Es wurde die Mauer zerstört. Es wurden die ganzen Tore zerstört. Und dann hat Sultan Suleiman das teilweise wieder aufgebaut. Und er hat auch die Stadtmauer wieder aufgebaut. Und dann geschah etwas ganz Erstaunliches. Direkt nach der Fertigstellung des goldenen Tores. Er hat es also so in etwa, wie es gewesen war, wieder aufgebaut, die Mauer. Wissen Sie, was dieser Sultan gemacht hat? Da hat er den Befehl gegeben, dieses Tor wieder schließen zu lassen und es mit Steinquadern zu vermauern. Das goldene Tor, durch das Jesus durchgegangen war. Ein Sultan. Überlegen Sie sich mal, das Damaskustor, es ist offen. Das Stephanstor, es ist offen. Das Misttor ist offen. Sogar das winzige Domtor ist offen. Nur das goldene Tor ist verschlossen. Das ist ein stummer Zeuge für die Wahrheit von Hesekiels Prophezeiung, der als Prophet mehr als 600 Jahre vorher gesagt hat, dass Gott hindurchziehen würde durch dieses Tor. Und das hat Gottes Sohn getan an jenem Tag. Und dann später wird es wieder verschlossen werden und genau so ist es gekommen. Verstehen Sie, das ist faszinierend. Da sehen wir, wie der lebendige Gott hier Regie führt. Und wie er dieses Ereignis, über das wir heute nachdenken, wie er das lange vorher genau angekündigt hat. Durch Hesekiel und durch Zacharja. Und wenn Sie Zacharja 9 dann noch weiterlesen, also über den Vers 9 hinaus, dann befinden Sie unmittelbar in den nächsten Versen ab Vers 10 noch eine weitere höchst wichtige Zeugenaussage über den König. Da steht nämlich, dass der König noch ein zweites Mal öffentlich nach Jerusalem hineinkommen wird. Er wird nochmal wiederkommen. Und dann nicht mehr auf einem Esel, sondern mit sichtbarer Macht. Und dann wird er alles besiegen, was sich ihm entgegenstellt. Und dann wird er alle die in die Schranken weisen, die seine Leute gequält haben. Und dann steht in Zacharja 14, Vers 4, und der Herr wird König sein über alle Lande. Das wird kommen. Auch das hat Jesus gewusst und gesagt, dass er ein zweites Mal auf die Welt kommen wird, zum Ende der Weltzeit. Und Jesus hat auch angekündigt in Offenbarung 19, Vers 11, dass er dann auf einem anderen Tier einreiten wird, nicht mehr auf einem Esel, sondern Offenbarung 19, Vers 11, auf einem weißen Pferd. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt Treu und Wahrhaftigkeit. Dann kommt er auf einem weißen Pferd und nicht mehr auf einem Esel. Auf wen warten Sie in dieser Adventszeit? Ist Ihr Blick geschärft für Jesus? Werden Sie Jesus erkennen, wenn er vor Ihrer Tür steht, wenn er an Ihr Herz klopft? Wenn er sagt, du mach mir auf, ich habe den Anspruch, über dein Leben zu bestimmen. Ich habe den Anspruch, dir deine Schuld zu vergeben und alles neu zu machen. Werden Sie ihn erkennen? Er wird Ihnen die Tür nicht einrennen. Er wird Ihnen Ihr Herz nicht gewaltsam entreißen, sondern er kommt demütig. Und dieser junge Esel und dieser alte Prophet bezeugen, dass es so sein muss und so sein wird, wie der Herr Jesus gekommen ist. Und dann kommen wir zum Schluss. Als der Tross um Jesus immer näher an Jerusalem herankommt und das Aufsehen, das erregt wird, immer größer wird, da kommt noch ein vierter und letzter Zeuge ins Spiel. Das ist eigentlich eine ganze Gruppe von Zeugen. Das ist die Volksmenge. Und dieser vierte Zeuge ist der widersprüchliche Zeuge. Also der Augenzeuge, der symbolische Zeuge, der prophetische Zeuge und der widersprüchliche Zeuge. Die Volksmenge, sehen Sie mal Vers 8 und Vers 9. Die Menge breitet ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und ihm nachfolgte, schrie: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Wir dürfen nicht so denken, dass dieser Ritt nach Jerusalem ein einsamer Weg war. Da waren viele mit dabei. Nicht nur Jesus und seine Leute, es waren viele Pilger unterwegs zu jener Zeit. Manche nehmen an, dass die Stadt proppenvoll war mit 1,5 Millionen Menschen. Da war was los. Und dann noch die römischen Besatzungstruppen, die aufpassten, dass möglichst nichts anbrannte und kein Volksaufstand sich entzünden konnte in diesem Getümmel. Und dann Jesus. Und er zieht nun dort ein und die Leute fangen an zu singen. Es muss gebrodelt haben in Jerusalem an jenem Tag. Das war nicht so ein idyllischer Eselsritt mit ein paar Leuten, die sich mit ihm unterhalten haben, sondern das war die Menge, die anfing zu johlen und zu grölen. Und wir können uns gut vorstellen, wie das war. Israel, ein besetztes Land, die römischen Eingreiftruppen sind auf der Burg Antonia schon bereit, jederzeit mit ihren Waffen dazwischen zu fahren, wenn irgendwas anbrennt, wenn der Volkszorn irgendwie hochkochen könnte. Und das muss so ein bisschen gewesen sein wie in Leipzig im Herbst 1989. Bei den großen Montagsdemonstrationen, die zum Ende der DDR geführt haben. Da gingen Hunderttausende auf die Straße und die Stadt kochte förmlich. Und da lag auch diese gefährliche Mischung in der Luft aus Anspannung, aus Angst, aus lange aufgestautem Zorn und Wut und Freiheitssehnsucht. Und plötzlich waren die Menschen da auf den Straßen. Plötzlich waren sie alle da. Plötzlich war der Punkt erreicht, wo die unterdrückten Herzen die Last nicht länger in sich behalten konnten. Und sie hatten ein Leben lang gelernt, sich zu ducken gegenüber der Stasi und gegenüber ihren Betriebskampfgruppen und gegenüber all denen, die versuchen wollten, ihre Meinungsfreiheit zu beschneiden. Und da war diese Angst vor der Staatsgewalt. Und es war der Zorn über das sich anpassen müssen und über die jahrelange oder jahrzehntelange Unterdrückung. Und es war die Furcht davor, vielleicht selbst im Gefängnis zu landen. Und dann gingen sie auf die Straßen in Leipzig und dann auch in anderen Städten. Und dann fingen sie an, in dieser Mischung aus Angst und Verzweiflung zu rufen: Wir sind das Volk, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und so ähnlich dürfte es gewesen sein in Jerusalem. Und dann kommt Jesus und bietet gewissermaßen eine Projektionsfläche für all diese Hoffnungen, für all diese Verzweiflung, die ein Ventil braucht. Und die Hoffnung wird groß und größer, er könnte uns befreien. Und Matthäus berichtet, dass diese alte Eselsmutter da noch mitgeht, das ist gut für das junge Füllen, weil so ein junges Tier in einem derartigen Trubel ja sonst völlig kopflos würde. Und dann sieht man in Jerusalem, wenn sich vom Ölberg her eine lärmende Traube von Menschen auf die Stadt zubewegt. Und sie bereiten Jesus einen standesgemäßen Empfang. Sie haben von seinen Wundern gehört. Sie haben Sacharja 9 im Hinterkopf. Ein normaler Jude kannte das. Und sie singen und sie klatschen und dann steht hier in Vers 8, sie breiten ihre Mäntel auf den Weg. Das war das Zeichen für die Huldigung eines Königs. Sie breiten ihre Mäntel auf den Weg. Das ist mehr als ein roter Ehrenteppich. Das heißt, du sollst unser König sein. Herzlich willkommen. Und die römischen Truppen schauen sich das alles an und sie überlegen, wann können wir eingreifen? Aber wenn wir jetzt eingreifen, ist es zu früh. Wir werden nicht durchkommen. Es wird nur noch schlimmer, dieser Aufstand. Und dann reißen sie Laub- und Palmenzweige von den Bäumen, wie das hier steht, und schwenken sie im Takt hin und her. Und die Palmen waren das Siegeszeichen. Das Zeichen des Sieges. Des Sieges über die Bedrücker und Bedränger. Und die Gesten deuten an, was dann in den Sprechchören hinausgerufen wird. Man bejubelt den Messias, den jahrhundertelang angekündigten Retter, der Israel befreien wird. Und da mischt sich ihre Bibelkenntnis mit ihren politischen Hoffnungen und Sehnsüchten. Der Sohn Davids ist der Thronnachfolger der Davidsdynastie. Gelobt sei der da kommt, Hosianna, dem Sohn Davids. Und der Kommende im Namen des Herrn, das ist der Messias. Und entsprechend schreien sie ihm das Hosianna entgegen. Gelobt sei der, der da kommt. Und Hosianna, das heißt, hilf doch, rette uns. Rette uns vor den Römern, rette uns vor der Bedrängnis. Heil, erlebe hoch, der da kommt. Das ist die Situation. Und natürlich ist Jesus der Messias. Aber das, was hier ist, das ist nicht einfach eine volkstümliche Begeisterung, sondern das ist die tiefe Hoffnung, befreit zu werden vom Joch der äußeren Unterdrückung. Und von Johannes erfahren wir noch, dass sie gerufen haben, hoch dem König, hoch unserem König. Zeugen für den König. Und sie haben ja recht damit. Jesus hat sich gegen diese Huldigung ja auch nicht verwahrt. Er hat sich mit keiner Silbe gegen diese Huldigung verwahrt. Er ist ja der Messias. Das ist ja die Wahrheit, was sie hier rufen. Er ist der Herr. Und wir können uns vorstellen, wie die Gegner von Jesus in höchster Alarmbereitschaft sind. Sie wollen Jesus so schnell wie möglich unschädlich machen. Aber sie wissen genau, wenn sie jetzt zupacken, dann gießen sie nur noch mehr Öl ins Feuer. Und deswegen warten sie und gucken, was passiert. Und dann zieht der Tross um Jesus durch das Osttor. Und er zieht durch das Osttor mit Pauken und Trompeten in die Stadt hinein. Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Und dann steht hier, dass Jerusalem in Aufruhr gerät. Vers 10, da steht, die Menge erregte sich. Die Menge erbebt. Alle haben Angst, was wird passieren? Eine Stimmung wie in Leipzig und in Dresden 1989. Mehr als 1,5 Millionen in der Stadt. Wer legt jetzt das Feuer an die Lunte? Und schauen Sie, wenn Jesus jemals eine politische Revolution gewollt hätte, dann wäre das der Moment gewesen. Das ist ihm jetzt gewissermaßen wie auf dem silbernen Tablett präsentiert worden. Und die einen haben Angst, was wird jetzt geschehen? Und die anderen sind voller Erwartung, was wird er tun? Und in jenen Stunden gibt es in Jerusalem nur eine wichtige Frage, die Matthäus hier notiert. Und diese Frage heißt, wer ist der? Vers 10. Wer ist Jesus? Natürlich wussten sie seinen Namen. Aber wird er sich jetzt als Revolutionsführer entpuppen? Wer ist der? Wird er als Scharlatan auffliegen? Oder wird er sich wirklich als der Messias erweisen? Und das ist die eine entscheidende Frage, die wir in dieser Adventszeit zu beantworten haben. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Glaubst du, wer er ist? Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er den Anspruch hat, über dein Leben zu verfügen? Glaubst du, dass er der Einzige ist, der dich von deiner Schuld und deiner ewigen Verdammnis vor Gott retten kann? Wer ist er? Und dann schildert uns Matthäus so die Durchschnittsmeinung. Er ist der Prophet, ein großer Prophet, vielleicht der wichtigste Prophet, der kommen könnte. Aber die meisten glauben nicht, dass es Gottes Sohn ist. Und sie jubeln ihnen dennoch zu. Und schauen Sie mal, jetzt fragen wir natürlich, wie konnte das passieren? Nur 5 Tage später, 5 Tage nur, wird aus dem Hosianna das Kreuzige ihn. Nur 5 Tage später wird der Jubelruf zum Pfeifkonzert. Und die Menge, die ihre Kleider vor ihm in den Dreck geworfen hat, um ihn zu ehren, die wird zum spuckenden Mob. Die wird zum johlenden Haufen, der ihn verhöhnt und dazu beiträgt, ihn ans Kreuz zu schlagen. Wie konnte das passieren? Nach diesem Einzug. Es gibt einen Grund. Jesus hat ihre Erwartungen nicht erfüllt. Das ist der ganze Grund. Sie haben den Esel nur halb verstanden. Ja, auf dem Esel kommt der Messias, aber auf dem Esel kommt der Messias, der demütig ist. Das war das politische Missverständnis. Jesus hat deutlich gemacht, dass wenn er das erste Mal kommt, dass er kommen wird, um unsere Sünden zu tragen, um sich kreuzigen zu lassen, um sich für uns fertig machen zu lassen. Das war die Botschaft des Esels. Und sie wollten jetzt gleich die politische Lösung. Sie wollten jetzt gleich die revolutionäre Befreiung. Und sie wollten nicht den Messias, der kommt, um ihre Schuld davon zu tragen, um ihre kaputte Situation vor Gott zu versöhnen, um ihre ganz persönliche Herzensschuld wegzutragen, dass sie gerettet werden können auf ewig. Sie wollten Jesus als ihren politischen König, ja, aber sie wollten Jesus, wie sie ihn sich selbst vorstellten. Und sie wollten Jesus nicht so, wie er wirklich ist. Die Menge ist ein sehr, sehr widersprüchlicher Zeuge. Sie bejubeln seine Macht. Aber sie verstehen nicht, warum er nach Jerusalem hineingeht. Und so wird diese bunte Menge, die zu Beginn die Wahrheit bezeugt hat, dass Jesus der Messias ist, diese Menge wird zum Zeugen eines tragischen Missverständnisses. Und liebe Leute, dieses Missverständnis gibt es bis heute. Man kann über Jesus jubeln. Man kann eine Zeit lang mit Jesus mitlaufen. Man kann Jesus gut finden. Man kann für Jesus Werbung machen. Man kann für Jesus Lieder singen. Man kann die Worte von Jesus im Mund führen und doch im Letzten von ihm getrennt bleiben, weil man nicht bereit ist, ihn ganz als den Herrn und den Messias und den König meines Lebens anzuerkennen, zu seinen Bedingungen, so wie er wirklich ist. Das ist das Erschreckende. Und wann fliegt das auf, dieser Widerspruch? Das fliegt in dem Moment auf, wo meine falschen Vorstellungen über Jesus mit der Bibel zusammenprallen. Und dann muss es sich entscheiden, was gilt, was ich denke, was ich erwarte, was ich mir unter Jesus vorstelle, oder gilt das, was er mir sagt in seinem Wort, wer er wirklich, wirklich ist. Ein letztes Mal die Frage, wen erwartest du im Advent? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus in dein Leben hineinkommt? Es geht nicht um Weihnachtsstimmung, es geht nicht um den ganzen Trubel drumherum, sondern es geht um die Frage, ist Jesus der König in deinem Leben? Ist er der Herr in deinem Haus? Und bei all dem müssen wir wissen, Jesus ist heute derselbe wie damals. Er ist auferstanden von den Toten. Er lebt, auch wenn wir ihn mit unseren Augen heute noch nicht sehen können. Aber er ist da, wir sind mit ihm verbunden. Er kann aus seiner für uns noch unsichtbaren Welt jederzeit hier hineinwirken. Er hört unsere Gebete, er ist präsent. Und Advent erinnert uns daran, dass Jesus immer noch kommt. Dass Jesus immer noch Menschen anspricht. Dass Jesus immer noch auf Menschen zugeht, durch sein Wort, durch seine Verkündigung, durch seine Zeugen. Dass er Menschen auf die Bude rückt und sagt, nun öffne sie für mich und gib zu, wie sehr du mich brauchst. Und darum, liebe Leute, ist es so wichtig, dass wir diese Zeugen des Königs vernehmen, dass wir Klarheit darüber gewinnen, wer kommt da und warum kommt er, der Herr Jesus Christus. Und dass wir uns dann persönlich vor diesem König beugen und dass wir persönlich einstimmen in das Loblied, das auf ihn gesungen wird. Aber dass wir dieses Loblied wirklich von Herzen mitsingen und dass wir Jesus als den anbeten, als den die Heilige Schrift ihn uns vorstellt. Vier Zeugen haben wir kennengelernt heute Morgen. Da war erstens der Augenzeuge Matthäus, durch den wir diesen wichtigen Vorgang, dieses Ereignis genau berichtet bekommen. Und dann war der symbolische Zeuge, der Esel, der gesagt hat, sieh hin, der Messias kommt, er kommt ganz demütig und sanftmütig. Er kommt so klein, weil er sich prügeln und quälen und töten lassen wird für dich, um deine Last wegzutragen. Und dann war da der prophetische Zeuge, Zacharja, der sagt, und es muss so sein, es hat Gott so angekündigt, siehe, dein König kommt zu dir. Und Hesekiel hat sogar beschrieben, dass er durch dieses Osttor hindurchgehen wird. Es ist alles im Plan Gottes. Und dann ist da dieser widersprüchliche Zeuge, diese bunte, johlende Menge, die einerseits ahnt, dass Jesus der Messias ist und die andererseits zeigt, man kann Jesus zujubeln und ihn am Ende trotzdem verfehlen. Und am Ende ist nur noch eine fünfte Stelle leer. Und das ist fünftens der aktuelle Zeuge. Und da fragt Jesus dich nun persönlich, bist du bereit für mich in den Zeugenstand zu treten? Bist du bereit, der fünfte Zeuge zu werden, der aktuelle Zeuge? Bist du bereit, mein Zeuge zu werden, sagt Jesus, zu jedem von uns. Und er sagt es zu uns als Gemeinde. Seid ihr bereit, als meine Zeugen in diese Adventszeit hineinzugehen? Und wir sind so froh, dass wir auch viele evangelistische Möglichkeiten noch haben. Den Uni-Vortrag am 16. Dezember. Und wir werden hier in zwei Wochen einen ganz gezielt geplanten evangelistischen Gottesdienst durchführen unter dem Thema, brauchen wir ein Fest der Liebe. Sie haben die orangen Handzettel, um Menschen einzuladen, mit denen Sie vielleicht im Gespräch sind. Vielleicht gerade auch im Gespräch über Weihnachten. Und wir wollen am 14. Dezember dann hier einen evangelistischen Gottesdienst haben, in dem wir diese Frage ansprechen. Brauchen wir ein Fest der Liebe, Weihnachten zwischen Kitsch und Illusion? Was ist die Liebe, um die es an Weihnachten geht? Und wer ist der König, der da kommt? Diese Adventszeit will dich in den Zeugenstand rufen. Aber das wird nur möglich sein, wenn du selbst zu Jesus gehörst und wenn der König dein König ist. Zum Schluss der Predigt erinnere ich nochmal an die Vorladung, mit der wir begonnen hatten. Wissen Sie, was ganz unten auf dieser Vorladung draufsteht? Da steht, im Verhinderungsfalle bitte ich um rechtzeitige Mitteilung unter Angabe von Verhinderungsgründen. Also auf Deutsch, wenn Sie nicht kommen können, dann nennen Sie uns bitte rechtzeitig Ihre Verhinderungsgründe. Und ich musste so denken, welchen Verhinderungsgrund könnten wir haben, der uns davon abhält, ein Zeuge für den König Jesus zu werden? Welche Verhinderungsgründe wirst du vor Gott ins Feld führen? Gott lässt sich nicht mit unseren Verhinderungsgründen abspeisen. Gott schickt uns nicht einen Brief und sagt, wenn du kein Zeuge sein kannst, dann tut es mir leid, aber dann nenn mir wenigstens deine Verhinderungsgründe. Sondern Gott ruft dich. Gott beauftragt dich. Er nimmt dich und mich in seinen Zeugenstand und er sagt, sei du mein Zeuge, damit deine Mitmenschen begreifen, dass sie den König Jesus genauso dringend brauchen wie du selbst. Amen.